So, hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast, das sage ich immer. Und heute ist nicht Sascha mit dabei, sondern David, Pine Survey, Piney, Low-End, unter so vielen bekannt im taktischen Umfeld. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, du, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es extrem cool, auch die Idee von einem Podcast. Es ist für mich eigentlich etwas komplett Neues, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Podcast-Muffel. Ich höre sehr selten Podcasts, erwische mich aber jetzt immer wieder dabei, dass ich auf YouTube die Podcasts von Joe Rogan anschaue. Ja. Und insofern finde ich die Idee eigentlich super.
Ja, geil.
Und ich finde es sehr spannend, weil man einfach relaxed über gewisse Dinge reden kann. Es ist ja die, ich sage jetzt einmal, es ist was komplett anderes, ein komplett anderes Medium. Und immer wieder spannend, sowas auszuprobieren.
Geil, ich freue mich auf jeden Fall, ist echt super. Mir gefällt ja an der ganzen Geschichte, dass man im Gegensatz zu YouTube kann man Podcasts einfach immer konsumieren, weißt du? Ich habe das beim Sport, wenn ich aufräume, zur Arbeit fahre, ich habe das halt immer im Ohr. Und es braucht halt nur so die halbe Konzentration, so nicht genau. Wie ich tun. Und das finde ich eigentlich das, was da schön dran ist. Und das gefällt mir ganz gut. Ja. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst? Also, ich mache es mal anders. Ich stelle dich erstmal vor, weil du hast ja auch gesagt, du machst keinen Aufhebens in deine Person, aber ich werde die, die dich vielleicht nicht kennen, erstmal so, was du auch auf deiner Internetseite pinesurvey.com, ne?
Genau.
So gegeben hast. Du bist promovierter Historiker. Das finde ich geil. Da haben wir nämlich was gemeinsam. Ich habe auch ein Magister Artium in Geschichte. Also das klassische Taxifahrerdiplom, sage ich mal. Ja. Weil wenn man in die Forschung geht, ist es wirklich schwierig. Und das fasst es bitte als Lob auf. Den Historiker merkt man in deinen Reviews, weil die wirklich detailliert sind, mit einer Einleitung, mit einem Hauptteil, mit einer Zusammenfassung. Das ist großartig, muss ich wirklich sagen. Das liest sich wirklich gut. Du bist schon sehr lange in der taktischen Szene unterwegs. So 2008 habe ich gelesen, hast du eigentlich so mal damit angefangen. Wir haben den ersten Kontakt am 4.6.2018 gehabt, habe ich gesehen, bei Instagram. Ich habe mal nachgeguckt und ich habe dich angeschrieben, weil ich irgendwas wissen wollte oder habe dich nochmal gefragt und du hast immer schön intensiv geantwortet. Und mit deiner Seite, du hast jetzt auch einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen.
Ja, wobei den verwende ich eigentlich nur hin und wieder, um Reviews zu untermalen. Also nicht wirklich, das ist exzessiv Push, weil es einfach zu viele Kanäle sonst wären.
Aber du bist in Instagram sehr aktiv, auch unter Pine Survey und du bist natürlich mit deiner Seite wirklich eine Review, also du machst halt wirklich tolle Reviews mit hervorragenden Bildern, das muss ich wirklich sagen. Und du bist in den letzter Zeit, das war schon immer wirklich ein Hobby von dir, in die Tarnung, ich will nicht sagen abgerutscht, aber da hast du dein Steckenpferd gefunden. Ist das richtig so?
Würde ich definitiv sagen, es ist eine Nische, in die ich eigentlich eine gerutscht bin. Okay. Weil für mich hat das Ganze eigentlich über Pencott angefangen. Also Pencott, das Tarnmuster, das wahrscheinlich vielen ein Begriff ist. Das ist im Zuge so um 2011, 2012 ist es herausgekommen. Und die Jungs von Pencott haben beim US Army Camouflage Improvement Effort sich beworben. Und das war damals diese Ausschreibung, um ein neues Tarnmuster für die US Army mehr oder weniger zu finden, wo sie dann im Endeffekt nicht beim Multicam bzw. dem Vorreiter Scorpion geblieben sind. Also das ist eigentlich eine ganz eigene Geschichte für sich selbst. Und absolut irre. Und ich habe dann mich einfach mit den Jungs angefreundet, habe sie auf der IWA 2013 persönlich kennengelernt und habe dann einfach, weil es mir so getaugt hat, weil das Muster einfach so effektiv war und für damalige Verhältnisse einfach, ich sage jetzt mal, ein Durchbruch, habe ich dann eine Review dazu gemacht und es sind dann halt immer wieder mehr Camos dazugekommen und ich habe gemerkt, dass sowohl im Tactical Forum, wo ich als erstes die Reviews auf Deutsch gepostet habe und dann auf meiner Seite und dann auf Instagram. Interessanterweise über Camo habe ich immer das meiste Feedback gekriegt. Also die meiste Reichweite und die, es ist eigentlich voll eingeschlagen, weil ich sage jetzt mal, die normalen Reviews findet man eh wie Sand am Meer. Mhm. Es gibt ja extrem viele Plattformen, aber bei Camo drehen alle durch.
Das stimmt. Ich muss auch sagen, siehst du, das wollte ich noch raus, und verdammte Axt, ich habe noch ein Buch, das habe ich mir als Schüler gekauft, Tannenmuster, das hat so einen Flecktann-Einband. Und wenn ich das so in der Retrospektive betrachte, gab es damals so, also ich spreche von, ich sag mal, 98, ich habe mir das gekauft, damals für 40 Mark, glaube ich so, also relativ teuer. Und da gab es halt wirklich nur so eine Handvoll Muster. Und im Moment scheint das so, dass es sehr, sehr viele Neuentwicklungen gibt, dass sich der Markt da sehr, sehr, dass da sehr, sehr viel tut und du tauchst da gut ein. Pencott, lass uns da später nochmal dazukommen. Ich wollte nämlich, weil das ist ja nochmal ein wesentliches Ding, aber du hattest mir ja schon im Vorgespräch gesagt, du hattest eine sehr anstrengende Woche. Und deswegen machen wir.
was kommt denn jetzt?
Ja, nichts Schlimmes, du musst tanzen. Nein. deine Lieblings-Punkt-Punkt-Punkt und würde das mal abfragen und du kannst aus der Lameng, aus dem Bauch einfach mal sagen, um was geht's so. Das gehen wir durch und du sagst dann einfach zack, 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 zack.
Ist dann, Fluchen erlaubt bei deinem Podcast?
Du hast gesagt, so geil, so ein entspanntes Gespräch, aber wir gucken mal. Hast du Bock drauf? Machst du mit?
Ja.
Okay. Schieß los. Also dann. Lieblings- Tarnmuster, Überraschung.
Thank God.
Lieblings-Retro-Tarnmuster.
Woodland.
Aha. Lieblings-Outdoor-Firma. Sehr, sehr weit gefasst, aber fällt dir da was ein?
Puh. Ad hoc nix.
Okay. Lieblings-Messer-Form.
Ha.
Machen wir mal Klingenform, oder du kannst auch sagen Folder, Fixed.
Spearpoint.
Okay, jawohl, schön. Lieblings-Instagrammer?
Lieblings-Instagrammer?
Gibt es überhaupt was? Also ich wüsste jetzt gar keinen, ich würde natürlich Piney sagen, ne? Pine Survey, aber du kannst auch Shameless Self-Plugging machen.
Na, Shameless Self-Plugging werde ich nicht machen.
Schieben wir, ist okay?
Schieben wir. Da war ich jetzt überfragt. Also es gibt nämlich so viele gute Kanäle, ist ja wurscht. Weiter.
Gibt es da einen, wo du sagst, das ist der, den ich am meisten verfolge?
Hm, bitte?
YouTube-Kanal, wie sieht es da aus?
Ganz ehrlich, da schaue ich mir meistens das Zeug an, was mir der YouTube-Algorithmus immer vorschlägt. Aber was ich habe Garen Sump sehr cool gefunden, vor allem wie er die ersten Videos rausgebracht hat. Mittlerweile ist es mir zu viel Show.
Okay.
Aber die ersten Reviews von ihm, die waren wirklich super.
Okay. Lieblings-Taschenlampe?
Ich bin mehr ein Taschenlampen-Muffel. Ich habe viel OLED, extrem viel OLED, aber das ist mehr oder weniger blinder Fleck bei mir.
Tasche?
Bitte?
Lieblingstasche? Also Umhängetasche?
Glaube ich ehrlich gesagt, eine ziemlich coole, jetzt fällt mir der Name nicht ein, gar nicht taktisch, sondern aus einem gewachsten Segeltuch.
Schön. Ja, das wird Sascha gefallen.
Ja, mir fällt jetzt aber der Name nicht ein, weil das ist im Endeffekt eine Interpretation von der Antasche, die Will Smith bei I Am Legend trägt. Okay. Die sagt da sicher was. Und die, ja.
Sehr, sehr schön. Okay. Dann noch zwei Stück. Lieblingsrucksack.
Das ist definitiv das von Sparepoint, der Vector 2A.
Okay. Und Lieblings-Surplus-Artikel. Jetzt du weißt, was ich meine, ne? So
Plaschbalatka. Also die russische Zeltbahn.
Ah, okay.
Da bin ich im Moment voll eine gefallen in das, ich finde das Design absolut genial, weil du hast ein Poncho und du hast ein Zelt und es ist, und ich habe mir gerade drei aus Russland bestellt, witzigerweise genau gemacht in meinem Geburtsjahr.
Ja, das ist cool. Ja. Cool, schöne Antworten. Und dann nur drei und dann hast du überstanden. Und jetzt geht's das, was du am wenigsten magst. Also, ne, jetzt genau das Gegenteil. Und da habe ich nur drei Stück. Welches Zahnmuster magst du am wenigsten? Gibt es da eins, wo du sagst, das geht dir auf den Sack irgendwie?
Cryptic. Cryptic.
Okay, jawohl. Lieblingsretro, also Unlieblingsretro-Tarnmuster?
Beim Retro-Tarnmuster. Puh.
Ich sag dir meins, weil ich kam deswegen so drauf. Also mein Unlieblings-Retro-Tarnmuster ist eigentlich dieses Six Color Desert von den Amis. Irgendwie
Das
das.
Chocolate Chip mit den schwarzen Punkten.
Genau,
Das finde ich aber
das.
cool.
Irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, so oldschool. Okay, und dann deine unliebste Messerform. Gibt es da irgendwas?
Oh. Unliebste Messerform. Fällt mir ad hoc nicht ein.
Okay, ich sag dir meine Tanto, weil das ist so, finde ich halt einfach nicht cool.
Wobei,
Ja?
wenn es um American Dantos geht, bin ich voll bei dir.
Ja, genau. Ja,
Die
genau.
sind absolut nutzlos. Die
Das,
klassischen Tanto-Formen, die sind saugeil.
genau, die klassischen finde ich auch toll. Und deswegen, ey, das Kampfmesser 2000 hat natürlich die klassische
Ja.
Tante. Das ist so, naja.
Mit denen
So.
kannst du nur der Rest, für den Rest sind sie absolut nutzlos.
Ey, David, das hat wieder Spaß gemacht. Aber ich merke so, dein Kopf ist am Arbeiten. Hast du sehr, sehr schön mitgemacht. Vielen, vielen Dank. So, Retro-Tarnmuster Woodland finde ich cool. Ich bin immer noch ein großer Tiger Stripe-Fan, muss ich sagen. Weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch so ein bisschen wieder ein Revival, Woodland ja auch. Aber Tiger Stripe, das Alt, finde ich geil. Und sogar Desert Tiger Stripe finde ich ja im Moment noch besser. Wobei das ja fast schon wieder, also nicht mehr Retro ist, sondern ist ja auch so irgendwie neu
Ja.
gemacht.
Du, Camo ist ganz spannend, weil es wird jetzt mittlerweile zu einem absoluten Fashion-Item. Und auch im taktischen Markt, weil ich sage jetzt einmal, die ganzen Firmen kriegen ja nicht alles auf dem taktischen Markt los und deshalb stürzen sie sich auf den zivilen Markt.
Ja.
Und dementsprechend ist alles irgendwie ein Fashion-Statement. Und gerade Camo ist eine Zeit lang war es Woodland, dann das rhodesische Brushstroke, jetzt wieder ein bisschen Tiger Stripe, dann geht es wieder zurück zu Woodland. Es ist irre, es ist
Aber
echt
lass
irre.
uns da ruhig noch ein bisschen bleiben, weil ich merke, das ist auch das, was du natürlich, was dich natürlich auszeichnet, diese ganze Tarnung. Ich bin als Deutscher und auch mit militärischem Hintergrund habe ich natürlich so einen Hang zu Flecktarn. Wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, das ist in der österreichischen und Überraschung, Überraschung, du bist Österreicher.
Wenn man es noch nicht gehört hat.
Dass es in der österreichischen Nazi-Szene recht beliebt ist. Ich immer sage so, bei uns ist es dieser alte österreichische Erbsenzahn, den die Nazis tragen.
Aber nicht nur, das ist ja das Irre. Nachdem es das Flecktarn bei uns in die ganzen Surplus-Läden gibt, rennen damit genauso gut alle im linksextremistischen Spektrum herum. Und insofern ist es. Habe ich einfach diese, na, sofort die Assoziation mit den zwei Spektren der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal. Und während bei uns, ich sage jetzt einmal, der österreichische Fleckerlteppich, oh, was haltest du mir noch in die Kamera?
Muss mal gucken, ob man das belichtet sieht, weil ich sagte so Stichwort Österreich.
Ja.
Ne? Und da, jetzt kriege ich hier das Licht nicht hin. Ne? Guck mal,
Ah,
jetzt.
ich sehe nur irgendeinen Fallschirm.
Wo ist denn jetzt? Ach, hier. Ne? Stichwort O-Light. Ne? Die Lampe ist ja immer mit dabei. So, kannst du es erkennen? Das da eigentlich, ne? Ja, ich leuchte es an.
Okay, spannend.
Kennst
Den
du
kenne ich witzigerweise nicht. Ist das ein älterer?
meine Patch-Sammlung ins Licht, weil ich habe da eins. Oh, das muss ich gleich mal als Ambiente legen. Ne? So mein einziges österreichisches. Jetzt kannst du es vielleicht erkennen.
Ja, ich sehe es wohl.
Vom österreichischen Jagdkommando tatsächlich.
Okay, na, die kenne ich nicht. Den einzigen Mann, ich ärgere mich, dass ich mir von meiner alten Einheit damals kein Badge geholt habe. Man könnte immer noch machen, weil die 25er sind eigentlich eher ziemlich coole Einheit.
Ja,
Und eine
cool.
der wenigen, die wirklich aktiv sind. Aber was ich sehr wohl habe, ist, ich war ja Ah, ja, an der Landesverteidigungsakademie in der Forschungsassistenz.
Ach,
Und
stark. Ach.
von dort habe ich eigentlich mir dann auch ein Badge mitgenommen. Und ja.
Lass es doch da mal bleiben. Hast du an der Forschungsakademie, war das auch mit Tarnung begründet in irgendeiner Art und Weise,
Nein, nein, nein,
oder?
nein. Das war mein Brotberuf, mehr oder weniger. Ich bin, wie nach Wien gekommen bin, da in der sicherheitspolitischen Forschung gelandet und habe dann ein Jahr an der Landesverteidigungsakademie dort verbracht, in einem Zentrum, das sich mit diversen Konflikten weltweit auseinandersetzt und habe dann halt zu diversen Themen geforscht.
Ja, schön.
Bin dann danach in ein anderes Institut gewechselt.
Sehr, sehr spannend. Ja, toll. Du warst Wehrdienstleistender bei den 7. Was sind das genau? Kannst du mir mal aufs Pferd helfen?
Das Jägerbataillon 25 ist eine Luftlandeeinheit im Endeffekt. Ich muss jetzt aber gleich dazu sagen, ich bin kein Fallschirmjäger gewesen. Das ist nur ein Bataillon, nur eine Kompanie innerhalb vom Bataillon.
Ja.
Der Rest ist einfach
Infanterie.
im Endeffekt alles, was per Luft verlegbar ist. Also ich bin im klassischen, in der Gustav Bell herumgeflogen, das wunderbare Vietnam-Feeling mit den Hueys. Das Einzige, was gefällt hätte, wäre Jimi Hendrix gewesen. Die Blackhawks habe ich leider um genau ein Jahr verpasst.
Okay.
Aber ich sage jetzt einmal, die Luftlandeübungen, die wir gemacht haben, die waren halt schon ziemlich geil. Und jedes Mal, wenn ich Hubschrauber her, kriege ich ein schelmisches Grinsen und mir fährt die Gänsehaut auf. Also das war bezahlter Abenteuerurlaub im Endeffekt. Also.
Das ist auch wirklich der Vorteil der Wehrpflicht gewesen, so dass viele reinschnuppern konnten. Du hattest schon gesagt, es wäre nie eine Option für dich gewesen, dabei zu bleiben, ne? Das ist
Das ist die Frage. Ich habe es extrem spannend gefunden, aber ich habe halt einfach sehr schnell gemerkt, dass ich einfach mental nicht gefordert war an der ganzen Geschichte. Das Sportliche war super, aber mich hätte es dann eigentlich sofort irgendwie schon mehr in Richtung Führung gelenkt oder interessiert. Aber ich sage jetzt einmal, die Strukturen in Österreich, gerade im Bundesheer, sind teilweise sehr verstaubt. Es hat sich in den letzten Jahren zwar markant gebessert, aber wie man vor allem in den österreichischen Medien merkt, das Heer ist chronisch unterfinanziert und eigentlich die Politik interessiert sich nur fürs Bundesheer, wenn gerade irgendwo eine Lawine abgeht oder die Donau wieder mal übers Ufer geht. Und für alles andere braucht man es nicht.
Ja.
Anführungszeichen.
Dann sind wir schon beim Bundesheer und du bist ja auch tatsächlich exklusiv an die erste Tarnvarianten gekommen, das ist der neuen Uniform. Das ist richtig.
Ah ja, ich habe voriges Jahr über freche Aktion, ich habe das Bundesheer einfach angeschrieben,
Ja, stark.
habe ich den Tarnanzug neu bekommen und habe einfach mal einen Test gemacht. Ich muss jetzt eh noch ein zweites Review schreiben, wo ich mir das Ganze im urbanen Bereich angeschaut habe. Persönlich muss ich sagen, ich habe das Muster grottenhässlich gefunden.
Ja.
Bin aber positiv überrascht. Das muss ich dem Muster zugestehen. Es ist gleich wie Multicam, Tarns überall in einem akzeptablen Bereich.
Okay.
Ist jetzt
Ja.
nicht extrem super, aber gut genug. Und also gerade im urbanen Bereich ist es eigentlich ziemlich gut. Das wird man dann eh auf den Fotos sehen. Und wenn man sich die Konflikte der, sagen wir jetzt mal, letzten 10 Jahre anschaut, ist der Großteil davon im urbanen Bereich geführt worden. Insofern ist es zeitgemäß.
Ja, spannend. Also das ist wirklich eine schöne. Ich war immer so, als ich darüber nachdenke, es gab mal eine Studie von den Israelis, wo letzten Endes rauskam, dass die Tarnung des individuellen Soldaten als mit einem Tarnmuster im Wesentlichen was fürs Selbstbewusstsein des Soldaten ist, ja, um sich abzuheben, um eine gewisse Elite auszudrücken oder halt um sich selber besser zu fühlen. Das aber im Wesentlichen zu vernachlässigen ist tatsächlich in den normalen Kampf. Bin ich so ein bisschen gemischt, weil natürlich ist das Auflockern und also der Tarnanzug als Element natürlich etwas, was einfach der optischen Aufklärung wirkt so. Aber da ist auch das Gesamtkonzept ja immer wichtig von der Bekleidung und das würde mich nochmal interessieren. Du hast jetzt in der Hand gehabt von dem neuen österreichischen Anzug. Wie ist der von der Verarbeitung? Ist der in Richtung, also ist der schon was Modernes? Ist ja, wenn ich meinen Flecktarn-Feldanzug angucke, sind jetzt neue unterwegs, aber womit wir rumlaufen, das ist an sich keine, damit kann man, das ist falsch, man kann damit kämpfen, aber es ist wirklich so eher Ebene 95. Ist der neue Tarnanzug im österreichischen Bundesheer, ist der ein bisschen moderner? Wie siehst du das? Also mit dem
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht, dass dann morgen irgendjemand da ist und mir den Anzug wieder wegnimmt. Okay. Nein, es ist im Endeffekt, es ist eine standardmäßige Uniform, die nicht anatomisch geschnitten ist, sondern ein bisschen weiter, einfach um die Bewegungsfreiheit über einen weiten Schnitt zu garantieren. Es ist der typische Polyester-Baumwoll-Mix, wie man ihn überall findet. Es soll angeblich flammhemmend behandelt sein. Also ich habe es nicht ausprobiert, also ich werde die Uniform sicherlich nicht anzünden. Ich hoffe, dass er behandelt ist, ja. Dementsprechend. Es gibt ja Mittel, dass man Stoffe behandeln kann, dass er flammhemmend ist. Rein vom Stoffgemisch Polyester-Baumwolle wäre es nicht. Also da wäre es definitiv nicht No Melt, No Drip, wobei die Bezeichnung ja sehr irreführend ist. Was natürlich für unsere Soldaten dazukommen ist, was praktisch ist, man kann jetzt Protektoren einschieben quasi im Kniebereich und im Ellbogenbereich. Also da haben sie endlich was getan. Die gefütterte Jacke ist grauenhaft. Also ich sage jetzt einmal, es gibt definitiv bessere Uniformen am Markt, aber es gibt auch schlechtere. Also es ist nicht so wild, aber ich sage jetzt einmal, ja, Pro-Anzug ist es nicht.
Okay, also es ist so, also so tactical ist es nicht. So, ne? Also so, was man sich wünscht, um einfach auch geiler auszusehen, das wird es nicht sein.
Schau, die Realität ist die, gerade wenn du diese enorme Masse an Soldaten ausrüsten musst, die ganzen Größen zur Verfügung haben musst, das ist gar nicht einmal so billig. Mhm. Und da kann man halt keine Uniform im Cry-Cut kaufen, weil die Preise sind, da bist bei 100 Euro pro Hose, wenn du in der Massenabnahme das kaufen würdest, ja. Weil es einfach in der Produktion so aufwendig ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den es dann mal generell in einem eigenen Podcast besprechen könntest, die Preisgestaltung im Tactical Markt, weil die meisten Leute sagen, es ist ja nur eine Hose, so auf die Art, warum ist dieser teuer?
Klar.
Im Endeffekt, wie lang die Produktion für sowas dauert und wie komplex die Produktionsabläufe mittlerweile geworden sind, das realisieren die wenigsten eigentlich.
Ja, also das, wie gesagt, das hast du schon gut erkannt. Ich glaube, das ist wirklich ein eigener Podcast, wenn es um dienstgelieferte Ausrüstung geht. Aber ich habe da schon mal was bei Saschas Podcast Mallet Osteo gesagt, wo ich gesagt habe, unsere Ausrüstung bei der Bundeswehr, auch das, was, also es gibt jetzt mittlerweile auch optimierte Varianten, aber das, was man standardmäßig bekommt, damit kann man einen Krieg ziehen, den auch gewinnen, so, aber schön ist es nicht. So, und das ist einfach, am Ende ist es auch nur Bekleidung und ein Kumpel von mir, der dann ins Kommando Spezialkräfte gegangen ist, der sagte, Erik, du kannst mich auch in eine Filzlaus stecken, also in diesen alten Bundeswehranzug, ich werde meinen Auftrag und erfüllen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also relevant ist schon, was drinsteckt und alles andere kommt dann von selber. Bei deinen Reviews, um da mal kurz drauf zurückzukommen, ist mir aufgefallen, dass du auch einige Marken besprichst, die mir zumindest gar nicht so, weil die osteuropäischen Ursprungs sind, russischen Ursprungs das war zumindest mein Eindruck. Wie kommt das, dass du da so, also da viele Firmen kennst? Also wie bist du zu denen gekommen?
Du, das lässt sich alles auf die IWA-Messe zurückführen. Ich habe einen Kollegen, der ein, zwei Berichte geschrieben hat, im Tactical-Forum ist es der Guerillero, der immer gezielt auf die IWA geht und wirklich nach Nein sucht. Also der hat wirklich ein super Auge dafür, was gerade sich irgendwie Neues ergibt. Und im Endeffekt, die IWA ist in der Hinsicht da die reinste Goldgrube, weil natürlich kann man die großen Marken abgeben, aber ich sage jetzt einmal, das schafft man alles an einem Tag. Und wenn man sich dann wirklich einmal alles, warte mal, Freitag, ja, 4 Tage vornimmt, dann hat man ab dem zweiten Tag dann einfach wirklich Zeit, einfach mal herumzuschlendern und dann stößt man auf komplett andere Sachen.
Ja.
Dilak zum Beispiel, diese tschechische Outdoor-Firma, die absolut genial ist, die würde ich persönlich mit Mammut vergleichen. Die hat zum Beispiel der Benedikt gefunden, weil er damals nach Produkten aus Ventil-Material gesucht hat. Und von denen habe ich die eine Ventil-Jacke und die ist absolut genial. Die ist wirklich geil und vor allem auch vom Schnitt her, weil es europäische Schnitte sind. Weil wir haben ja oft das Problem, dass wir das ganze Zeug aus den USA herkriegen und die schneiden einfach eben für McDonald's-Konsumenten. Und das ist dann halt immer wieder erfrischend zum Sehen. Und mir persönlich ist halt auch aufgefallen, dass in den letzten Jahren in Europa viel mehr passiert, giertechnisch, bekleidungstechnisch, messertechnisch, als in den USA selbst. Und ich finde es eigentlich immer spannend, herumzuschauen. Und ja, andere osteuropäische Firmen, das ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt nur herumgehe und explizit nach osteuropäischen Firmen suche, aber sie finden mich sozusagen.
Ja, und es wegen der Preis-Leistung ist es so?
Bitte?
Auch wegen der Preis-Leistung? Also ist das, weil es ist, das, was du sagst, ist, ich bin immer noch so irgendwie von amerikanischen Marken gehuckt, also mag das alles, was TED ihr macht, was PDW macht, so ein Stück weit, sich das ja auch entwickelt hat. Und habe da immer das Problem, dass es hier, wie du sagst, die Schnitte schwierig sind. Wenn ich es mal bestelle, muss ich 3-mal bestellen, weil die Größen dann doch nicht passen. Und man hat vielleicht vor der Nase etwas, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und da ist tatsächlich oft die Preis-Leistung, auch wenn Tillack jetzt nicht, ist nicht billig, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass du hier das hinterhergerufen bekommst. Weißt du, wo die herstellen? Stellen die auch in Europa her? Oder ist
die
das dann,
stellen in, so wie heißt die Stadt, Sumberg, glaube ich, die nähen wirklich in Tschechien.
Ja, das ist ja schon... Das ist schon, ich finde das schon gut. Und das finde ich auch tatsächlich erstrebenswert, wenn man dann sagt, ey, das ist supportenswert, weißt du?
Ja, du, definitiv. Und ich sage jetzt auch, es passiert extrem viel in Polen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganzen Länder jetzt so stückchenweise zur NATO beigetreten sind, bei den ganzen internationalen Operationen dabei sind. Und da hat sich natürlich auch der dementsprechende Bedarf und der Markt irgendwie entwickelt.
Ja.
Und dementsprechend hast du extrem viel kleine Firmen, die irgendwie mitmischen probieren. Manche verschwinden genauso schnell, wie sie kommen sind. Und es gibt da, das ist auch ein Problem im deutschen Bereich, dass halt viele glauben, dass sie jetzt das schnelle Geld verdienen, wenn sie eine Gier-Firma aufmachen und dann halt auch an den Realitäten der Industrie irgendwie zerbrechen. Weil ich sage jetzt einmal, die Competition ist eigentlich ziemlich heftig, die Margen nicht so groß.
Ja.
Und ich sage jetzt einmal, es geht sehr schnell auf und ab in der Hinsicht. Und was ich so beobachtet habe, es haben sich eigentlich nur ein paar wenige halten können.
Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt so den deutschen Markt mir angucke, weil du es gerade angesprochen hast, ich hatte mal einen Smog von German First Line. Die sind, glaube ich, auch nicht mehr. Gibt's, die gibt es nicht. Sagt ihr das noch was? Kennst du das
ja,
mal klingeln?
Ja, gerade zum allerersten Mal.
Ja, also German First Line, es war ein herausragender Smog, das weiß ich noch. Dann fällt mir ein Lindnerhof, die es tatsächlich aber geschafft haben, sich so weit zu entwickeln, dass sie jetzt auch tatsächlich Dienstglied für das Material stellen, also was das auch eingekauft wird.
Du, Lindnerhof, das ist ja ganz spannend. Die sind jetzt mit Mähler und Ufbrot zusammengegangen. Das wird ja jetzt gerade dieses große Konglomerat, das Potenzial hat, der europäische Cry Precision zu werden.
Ja.
Also das ist eine ziemliche Kampfansage an den amerikanischen Markt.
Okay, das ist ein schöner Insight, ne? Das war mir gar nicht so bewusst. Also da geht tatsächlich die Entwicklung hin, sehr, sehr schön. Also finde ich aber auch schön, wenn sich sowas entwickeln kann in Deutschland und im Raum. Welche ich bei dir noch gefunden habe, sind Peronika, ist das richtig?
Man, Peronika, das ist ein slowenischer Shop.
Genau, also, das ist ein Shop. Die stellen nicht her selber.
Die stellen nicht, sie haben eigene Projekte, aber sind in erster Linie, statten unter anderem die slowenischen Spezialkräfte aus und haben da, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, aber die haben.
Das sieht man so.
Lass mal, aber Sie haben gerade ein ziemlich cooles Projekt mit Carinthia organisiert gehabt für die Streitkräfte. Das wird man dann demnächst dann hoffentlich eher bald sehen.
Ja, schön. Tolle, tolle Insight. Wenn wir jetzt die Firmen gesprochen haben, gibt es da eine, die du wirklich herausheben willst? Ich habe schon rausgehört, so ein Tillac ist was, wo du sagst, das findest du schon als Projekt ganz gut. Gibt es eine schöne österreichische Firma, die du empfiehlst? Wahrscheinlich ist Carinthia wahrscheinlich, oder?
Carinthia ist, gut, Carinthia braucht man nicht groß hervorheben, weil die sind so Platzhirsch am Markt, gleich wie Snugbag,
Ja.
eine von zwei großen Firmen, die weltweit, also man wirklich weltweit Armeen ausstattet mit Schlafsäcken. Es ist wirklich brutal.
Das ist
Und
echt.
ich finde es ja witzig, ich komme ja selbst aus Kärnten im Endeffekt, ich habe es bis jetzt erst einmal geschafft, zum HQ zu denen zum Fahren.
Aber ist besuchenswert?
Bitte?
Sind die besuchenswert?
Sie haben dort mehr oder weniger einen Shop, wo du B-Ware kriegst. Zu
Okay.
ziemlich guten Preisen. Und die B-Ware ist im Endeffekt eigentlich A-Ware, weil die haben so hohe Qualitätsstandards, dass ich nicht die Defekte finden kann. Also.
Jetzt habe ich mal eine Frage, die geht so ein bisschen, die ist ein bisschen allgemeiner. Also allgemeiner. Was mir auffällt, vielleicht ist das auch nur ein falscher oder ein interessanter Fokus. Wie kommt das in Österreich? Es so viel Outdoor, aber auch Outdoor ist klar, aber warum auch so viel taktisch Interessierte gibt. So, wenn ich das sehe, ne, du spielst ziemlich gut mit Spartan AT oder Spartanat sind stark dabei, Reviews. Die Tactical Fairies räumen ganz schön auf, habe ich das Gefühl, wenn du die kennst bei
Ja, die
Instagram.
kenne ich, ja.
Wie kommt das? Wie kommt es, dass da Österreich so, also ist das nur meine Wahrnehmung, weil ich merke, in Deutschland immer ist das. Das ganze Thema, ich vermute auch historisch so ein bisschen belegt, ist
Definitiv.
ist eine Vermutung. Und in Österreich ist es halt vielleicht auch durch das Waffenrecht so ein bisschen liberaler. Kannst du das, also bestätigst du das oder was ist da deine Meinung dazu? Kannst du dazu was sagen?
Du, sagen wir mal so, so wie du es jetzt aufgezählt hast, es gibt definitiv mehr Akteure, die vor allem im Social Media Bereich dabei sind. Es gibt ja dann noch Sapiens Parabellum, und dann gibt es dann noch ein paar andere Influencer. ja. Das ist eine eigene Geschichte. Da könnt ihr teilweise eher ein bisschen kritischer werden, weil es ein sehr, sehr schräger Trend ist insgesamt. Wobei, da bin ich der Letzte, der eigentlich mit Steinen werfen sollte, weil ich bin genauso auf Social Media aktiv. Aber um auf der Frage zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, warum gerade so viele sind. Es ist nicht wirklich die Regel, dass es so viele Interessierte gibt. Wir haben auch das soziale Stigma. Also bei uns wird das Interesse im taktischen Bereich und im militärischen Bereich von einem markanten Teil der Gesellschaft auch sofort ins rechte Eck gestellt. Also ich habe selbst schon mit sehr seltsamen verbalen Bemerkungen kämpfen müssen,
Tatsächlich.
wo ich mir gedacht habe, Entschuldigung, aber warum? Macht keinen Sinn. Was bei uns auf jeden Fall der Fall ist, dass das Waffenrecht liberaler ist, unter Anführungszeichen, weil so liberal ist es auch wieder nicht.
Ja.
Im Messerbereich definitiv. Ich habe mehrere Sachen, die in Deutschland verboten werden, bei uns aber absolut legal sind, also Stichwort Microtech, die OTFs.
Ey, da könnte ich ausrasten. Ich will unbedingt das Microtech vom Joker haben, vom Batman-Movie, ne? Und
Gib mal eine Sekunde, warte einen Moment.
ja, jetzt. David steht auf und jetzt bin ich gespannt, ob er was aus einer Kiste rausholt.
einfach für den Podcast.
Okay, du siehst gerade meine richtige Reaktion. Natürlich nicht, aber ja, das ist schon toll. Und ich bin auch regelmäßiger IWA-Besucher gewesen. Interessanterweise war das immer, die ist ja meistens so um den 10. März.
Ja.
Und am 10. März habe ich Geburtstag und am 13. März ist mein Hochzeitstag. Und ich habe tatsächlich, wir sind nach meiner Hochzeit, 2 Tage später sind wir direkt auf die IWA gefahren. Und seitdem war das eine Tradition von meiner die Klammer auf, also die findet das schon cool. Und die hat das dann auch wirklich lieben gelernt und die Leute gemocht. Und wenn es da irgendwie Messer zu schauen gab, die schön aussah, hat sie sich da irgendwie, die fand das dann auch cool und es ist dann tatsächlich so eine Tradition geworden, dass wir zum Hochzeitstag nach Nürnberg fahren und in die IFG internationale Waffenausstellung gehen. Da existiert sogar noch eine Aufnahme von, als wir das letzte Mal da waren. Ja, jetzt ist mein Sohn 3 Jahre alt und ich glaube, den darf ich nicht mit reinnehmen. Ne? Ja, aber das ist
kein Fall.
Das ist immer wirklich so. Und also das war auch immer, war dann immer schön. Ich hatte dann immer so die Auflage, ich dachte irgendwie, also wir waren auch das Wochenende da, haben uns dann ein Hotel genommen, waren dann bei Boogies Barbecue geil essen irgendwie und so ein Abend war halt reserviert und den Rest konnten wir auf die Ehewache bringen. Also es war schon wirklich schön und wie du sagst, wenn man sich da die Zeit investiert, ja, kann man da viel sehen und da eben auch Microtex oder auch von Benchmade, die OTFs,
ja.
Das sind schon. Ja, aber auch weil, gerade weil ich es nicht haben darf, ne, ist da natürlich so der haben will Wunsch noch ausgeprägter. Ja, super. Was sagst du, was werden jetzt so kommende Trends sein, so aus deiner Bewertung? So, im taktischen Bereich ist da irgendwas, wo du sagst, da wird es hingehen. Also jetzt Spannung oder materialtechnisch, du hast jetzt gesagt, Lindnerhof wird eine große Aktion, so ein Global Player werden gegen
nicht
Cry.
Nicht Lindnerhof allein, also das ist wirklich gemeinsam mit Mela und UFPRO, da hat es jetzt ja von kurzem ein sehr cooles Werbevideo einmal gegeben, also die Herrschaften von UFPRO haben ja da wirklich ausgezeichnetes Medienteam, sage ich jetzt einmal, die wirklich fast spielfilmartige Sachen drehen und also das ist absolut genial. Generelle Trends, es ist jetzt einmal schwer zu sagen, natürlich der allgemeine Trend geht in Richtung alles leichter machen.
Mhm.
Einfach, weil versucht wird, den Soldaten irgendwie die Last abzunehmen, weil wenn man sich anschaut, wenn wirklich das volle Rüstzeug da ist mit ballistischer Schutzweste etc., reden wir gleich mal von 20 bis 40 Kilo, je nach Ausrüstung.
Ja.
Tarnung, ich sage jetzt einmal, da sind wir jetzt irgendwie gerade an der Schwelle, wo es bald wirklich in die Hochtechnologie geht, wo dann wirklich Fasern in die Stoffe verwoben werden, die sich wirklich auch farblich anpassen können, wo auch wirklich mit Magneten etc. gearbeitet werden. Also das ist, also da geht es in Bereiche, die wirklich schon unter die Kategorie Science Fiction fallen, was natürlich kostenintensiv ist und sicherlich noch eine Zeit lang dauern wird. Uns selbst betreffen die Sachen eigentlich weniger was. Es geht dann mehr, also im militärischen Bereich mehr so in Richtung gerade Erkennung, Sensorik und künstliche Intelligenz.
Ja.
Beim Gear-Trend, Gear selbst.
Ist der, also den gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber ich will mal 2 Punkte noch dahingehend ansprechen. So dieses Tactical Denim und taktisches Urbanes, sage ich mal. So, ist das schon wieder ein Trend, der abflaut oder wird das noch ein bisschen vertieft werden? Was ist da? Das hat ja auch, du hattest, glaube ich, irgendeine Tasche.
Das ist ein spannender Punkt. Danke, dass du das anbringst, weil jetzt sind bei mir im Hirn ein paar Lichter angegangen. Es ist momentan gerade eben dieses Problem bei den meisten Firmen, dass sie eben versuchen, auf den zivilen Markt zuzugreifen, und dementsprechend kommen jetzt die ganzen urbanen Urban Lifestyle und also wirklich Urban Lifestyles Produkte außer, und vor allem momentan Flanellhemden in, oder zumindest die Muster in allen Formen. Ganz ehrlich, aber für sowas gehe ich dann zu anderen Herstellern, wo ich weiß, dass die Qualität besser ist. Da brauche ich keine taktische Firma dazu. Das ganze Denim, die Jeans, das ist auch wieder so eine Sache, da gibt es nur, ja, auch noch ganz wenige. Sag ich mal, einmal, wenn ich wirklich einen urbanen Look will, um nicht aufzufallen, dann gehe ich in einen Skate-Shop.
Genau, dann kaufe ich mir
Da,
Carhartt.
ja, genau,
Ganz genau.
danke. Danke, Carhartt. Das
Na
ist
klar.
eigentlich immer das, was ich als erstes empfehle, weil wenn du dir die Regular Cargos von Carhartt anschaust, in Cypress, also in der Farbe Cypress, das ist Ranger Green, beziehungsweise RAL 7013. Und die Carhartt-Hosen sind brutal robust genäht. Ich habe einmal eine modifizieren probiert, nur um die Oberschenkeltaschen herunterzunehmen. Ich habe sage und schreibe pro Oberschenkeltasche eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Nähte aufzutrennen.
Stark, ja, okay.
Also, ja, also wie gesagt, der Trend in das ganze Urban ist ein bisschen lächerlich, vor allem, weil das ja alles, das ist eine eigene Subkultur eigentlich, und dieser Operator-Look oder dieser Tactical-Hipster-Look, und ich will jetzt nicht herablassend wirken, aber ich sage jetzt mal, Low Profile ist eigentlich was anderes. Weil wenn du mal mit jemandem aus der Polizei redest, alle, die irgendwann einmal verdeckt gearbeitet haben, die wissen ganz genau, dass man sofort erkannt wird, wenn man sowas trägt.
Ja, also ich glaube aber auch, das ist ein Modetrend, ne? Und ich
Das ist
sitze hier mit meinem
definitiv
Basecap.
Mode.
Na klar, also ich sitze hier mit meinem Basecap, weil ich es einfach liebe, und da ist mein
Das ist aber
Mandalorian-Patch
cool.
drauf. So, Mando kommt raus. Aber es ist so dieser, und das ist halt das Schöne, so dieser klassische IWA-Look. Ich hatte das letzte Mal auf der IWA ein Turtles-Shirt an, und komischerweise haben mich damit irgendwie die meisten angesprochen. So, ey, geil, Turtles, so auch die Amerikaner, ey, oder ein Football-Shirt. Da reagieren die immer ganz gut
Du,
darauf.
versteh mich
Und das
nicht
andere.
falsch, ich bin selbst in dem Look herumgerannt. Also auch mit Schemack etc. Aber mittlerweile, vor allem, auch wenn es um, jetzt mal unter Anführungszeichen, Low Profile geht, man, der Begriff ist selbst ist ja fast ein bisschen lächerlich. Ich bleibe bei meinen ganz normalen Jeans und einer
Klar.
Lederjacke.
Na, logisch. Ja, also gar keine Frage. Aber es gibt den Markt, und der soll auch bedient werden. Und es ist auch okay. Ich muss auch sagen,
Du leben
so wie
und
es.
leben lassen. Es ist
Genau.
okay. Aber ich sage jetzt einmal so, das Einzige, was mich daran stört, ist halt, wenn man es so verkauft, als ob man dann in der Masse untergehen würde und nicht gesehen werden würde.
Ja, ich
Ich
weiß,
sage
was
jetzt
du meinst.
einmal, diese ganze Gray-Man-Theorie, dass man dann quasi unerkannt bleibt. Also ich sage jetzt einmal, die Menschen, die wirklich was verbrechen oder so, die wissen auch, vor wen sie sich fürchten müssen, beziehungsweise bei wen sie aufpassen müssen, und die kennen die Indikatoren. Und
Auf
wenn
jeden
es nur
Fall.
die Turnschuhe sind, die plötzlich zum normalen Outfit dazu getragen werden, oder der Kurzhaarschnitt.
Genau, ja, klar. Ganz genau, ganz genau. Ein anderer Trend, der vielleicht auch schon abflauen ist, und da gehen auch mal die Grüße raus an die Tactical Fairies, sind natürlich Frauen im taktischen Bereich. So, also in diesem Outdoor-taktischen Bereich, in dem. Und letzten Endes auch, also jetzt, wo ich arbeite, gut, das ist eine Universität so, ich bin da Gruppenleiter, aber von meinen Kurschefs sind drei Frauen. So. Ist das noch ein Trend, dass das eingeht, dass die, also
Du brichst
der
gerade weg.
Skisport,
Ich
ne, beim
habe jetzt
Tech.
nicht verstanden.
Ja, ich warte mal kurz. So, jetzt wieder da.
Ja.
Ja. Also, dass dieser Trend, auch Frauen als Kunden zu entdecken, vielleicht auch mal Uniform oder du hast auch gesagt, immer leichteres Material im militärischen Bereich, aber zunächst erstmal im zivilen Bereich, und da war auch 5-Eleven, meine ich, so ein bisschen wieder Vorreiter, dass sie auch Frauen als
Definitiv.
Kundschaft entdeckt haben. Ist das auch ein Trend oder ist der auch schon wieder rum? Ja, du hast ja auch Lazarski oder wie sie heißt, ne? Das ist auch
Genau.
eine, die du immer machst, ne?
Die Lasarski ist mehr oder weniger jetzt eine sehr ausgezeichnete Hilfe für mich, endlich diesen Frauenmarkt zu erschließen. Unter Anführungszeichen jetzt. Na, wir haben schon, nachdem wir beide im Bancott-Dunstkreis unterwegs sind, haben wir regelmäßig einen Kontakt gehabt, vor allem auch, weil sie selbst auch vom Studium her im Sicherheitsbereich ist.
Okay, sie ist
Und
Polen oder ich?
sie ist Polin, ja, und hat selbst einen militärischen Background teilweise. Also definitiv nicht so das Airsoft Girl, was man auf ersten Blick vermutet.
Ja.
Und sie schaut sich jetzt eben immer wieder so vor allem diese Frauenprodukte für mich an.
Ja.
Und das ist einfach, finde ich, einmal ein Mehrwert, weil ich sage jetzt einmal, es gibt zwar jetzt diese ganzen Produkte, die gezielten Frauenmarkt ansprechen, aber du findest relativ wenig wirkliche Reviews drüber. Du findest zwar extrem viele Fotos von diversen Influencern oder weiblichen Influencern auf den Social Medias, aber wirklich einmal an Rückmeldungen, was Größe anbelangt, was den tatsächlichen Gebrauch anbelangt, kaum.
Also das ist ja auch, ne, die Tactical Leggings von 5.11. Oder meine Frau hat tatsächlich und ist da sehr stolz drauf, das haben wir mal bekommen von den Vertriebsverantwortlichen von 5.11 für Europa, die Handtasche mit Waffenfach. Ja. Aber meine Frau ist da ein Sucker für, die findet das auch cool und trägt das auch durchaus gerne. Also die 5.11-Klamotten findet sie
So, man in den
ganz
USA,
cool. Ja.
in den USA ist da ein komplett anderer Markt. Du hast wirklich weibliche Polizistinnen, gerade beim FBI oder
Ja.
Beamtinnen, müsste man eigentlich sagen, die das auch wirklich brauchen. Du hast die ganze Waffenkultur, die drüben ist, mit dem Concealed Carry etc. Bei uns ist das teilweise nicht so verbreitet. Aber ich finde es eigentlich super, dass da jetzt wirklich einmal Frauen wirklich gezielt bedient werden in dem Markensegment, weil bis jetzt haben die sich wirklich nur die Männersachen kaufen können. Und
Ja.
ich habe schon oft genug den Frust auserklärt, weil witzigerweise, und das, ich habe keine Ahnung, wie das in Deutschland ist, da kannst du das vielleicht erwähnen. Hier in Österreich finde ich es ehrlich gesagt spannend, dass, ich sage mal, meinem Hobby gegenüber oder unserem Hobby gegenüber eigentlich von weiblicher Seite viel mehr Enthusiasmus entgegengebracht wird als von männlicher. Also
Ja.
die ganzen Männer, die in meinem Umfeld, die haben das wahrscheinlich beim Bundesheer dann einmal kennengelernt, entweder zum Lieben oder zum Hassen gelernt, und dementsprechend ist ihnen alles, was mit Waffen, Messern oder Gier zum tun hat, entweder egal oder nichts Besonderes oder sie mögen es nicht. Aber sobald man mit Frauen redet und die draufkommen, ja, du hast ein Messer, cool, kann ich mal sehen, was Gott was,
Ja.
oder boah, du bist super ausgerüstet, wo kriegt man das? Also diese Resonanz ist eine komplett andere, und das finde ich eigentlich spannend, und das würde mich eigentlich interessieren, wie das in Deutschland ist.
Das kommt so eine also Allgemeinfrage, es kommt drauf an. Natürlich ist mein Umkreis irgendwie, fast alle, die ich kenne, sind Soldatenfrauen, die das, also Frauen von Soldaten, weil es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, gab es noch nicht so viele Frauen im Militär, das wächst sich jetzt langsam aus, die dann nochmal ganz eigenes entwickeln, also die wirklich mit dabei waren, sage ich mal. Und wenn man eine random Frau trifft, sagt die halt, wie, du hast immer ein Messer dabei, das finden die schon seltsam, ne? Und ich gebe dann immer die Antwort aus Otto, der Film, ne? Es ist zum Rasieren, Maniküren und Massakrieren. So. Und mein Standardspruch ist ja auch immer so, ein deutscher Junge hat ein Taschenmesser in der Hosentasche, ne? Bei meiner Frau hat das tatsächlich, war das so, und das finde ich auch, die fand das am Anfang klar, spannend, und kam dann aber darauf, dass es auch schön sein kann. Ein Messer kann auch schön sein. So, und über die Messerliebe kommt, also, sie hat einen rosanen Werkzeugkoffer, da sind ihre Messer drin. Sie hat mehr als ich und auch fast schöner als ich. Das ist unglaublich. Und sie geht da mit einer Leidenschaft ran, dass sie sagt so, ey, guck dir mal dieses Messer an, das sieht so schön aus, ja. Und da geht es nicht um Stahl, um Schnitthaltigkeit, um Verwendungsmöglichkeiten, sondern dass es einfach schön ist und gegebenenfalls auch, du kennst sicher die kleinen Subcoms von Böker, das sind so kleine Taschenmesser von Chad Los Banos und die gab es mal in verschiedenen Farben. So, und hat meine Frau eins in schwarz, eins in pink, eins in beige, weißt du, so, dass sie die auch zu ihren Klamotten tragen kann und geht so an die ganze Sache ran. Und wenn man sie dann mitnimmt in so einen Laden, 5-11 Flex Store in Hamburg, so, das ist hier nicht weit weg, und dann sagt die, oh geil, das sitzt ja super, die Klamotten. Und dann ist sie dem auch sehr, sehr offen. Ja. Wie es allgemein bei Frauen ist, also hier in Deutschland, ich glaube, man muss da erstmal reinkommen, so, ne? Und das hat der 5-11 dann auch ganz gut gemacht, indem die jetzt einfach diesen Break zum CrossFit machen. Dem CrossFit sind unglaublich viele Frauen. Und da ist 5-11 ein Begriff. Und die sagen dann schon, ja, das kenne ich, oder ich habe die Weste von denen sogar, oder ne, so eine Gewichtsweste. Und das ist dann wieder ein Markt, den die für sich erschließen. Und vielleicht geht da auch ein Trend hin, dass so viele taktische Firmen dann sagen, okay, wir gehen in den Bereich Sport, Fitness, was ja eh ein Trend ist, der sich entwickelt, und bringen da nochmal so ein bisschen was Neues rein. Das kann ich mir gut vorstellen.
Du, im Endeffekt, sie müssen. Es ist ein Zwang vom Markt, weil es kommen mittlerweile so viele neue Firmen auf den Markt. Die Zielgruppe wird nicht größer. Das heißt, gerade die Militär, ich habe es jetzt eh schon mal gesagt, die Militärs oder die Polizeikräfte zu bedienen, ist einfach zu wenig mittlerweile.
Ja. Meine letzte Frage, und dann wären wir auch durch. Warum zur Hölle Pine Survey?
Ich habe mich gefragt, warum du das nicht gleich ganz zu Beginn angebracht hast.
Ja, weil es ganz gut steht. Eigentlich wollte ich es ganz am Anfang. Hier steht auch Podcast mit Piney. So. Aber als Abschluss vielleicht erzähl mal, woher
es kommt ist,
von Leidenschaft?
Es ist im Endeffekt, ich wollte keinen Namen, der irgendwie gerade einen Trend widerspiegelt.
Ja.
Ich wollte einen Namen, der widerspiegelt was Persönliches und andererseits einfach die Tatsache, dass ich Reviews mache. Das Persönliche ist eben die Pinie, die Föhre. Ja. Überall, wo Föhren sind, fühle ich mich zu Hause.
Es ist, okay.
Es ist einfach so, das hat für mich einfach tiefst in mir drin einfach eine Assoziation von Heimat.
Ja.
Und Survey ist einfach das Resultat, dass ich dann unterschiedlichste Variationen durchgegangen bin, wie man etwas nennt, wenn man etwas untersucht. Und ein Survey hat in der Kombination einfach am besten geklungen. Und das ist dann eigentlich so ein abstrakter Name, dass man sich im Endeffekt denkt, what the fuck, was ist das? Sobald es dann etabliert hat, ja.
Wirklich, ist auch cool. Also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt so gedacht, ist ja auch, Nadelbäume wachsen ja auch oberhalb der Baumgrenze so ein Stück weit noch, sind sehr harsch, können in der Tundra wachsen, ne, so, so ein bisschen
du kannst so viel eininterpretieren und jeder kann für sich selbst was eininterpretieren. Und vielleicht war es jetzt eher ein Fehler, das irgendwie einmal zum sagen, dass es die anderen wissen. Weil so nimm ich eigentlich die ganze Spannung weg, weil es hätte sich eigentlich jeder was Eigenes irgendwie einfallen lassen können. Aber es ist, ja.
Also wir werden es ja sehen. David, ey, das fand ich richtig, richtig schön mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du machst eine hervorragende Arbeit, das habe ich dir schon geschrieben, ich will es dir nochmal sagen, ich bin dir da einfach dankbar als User, ich gucke mir deine Bilder gerne an und mag auch, wie du am Zahn der Zeit bist. Man kann dich unterstützen bei Patreon, wenn ich das richtig habe.
Patreon habe ich mittlerweile abgedreht, weil es einfach zu zeitintensiv war. Also ich habe es eine Zeit lang versucht, aber es ist, ich will von niemandem irgendwie einen Beitrag verlangen, wenn ich nicht konstant irgendwie auch was liefern kann. Und ich würde mir wünschen, wenn ich für den Blog mehr Unterstützung kriegen würde, weil es sind einfach laufende Kosten zum Zahlen und es ist auch nicht so, als ob ich von den ganzen Firmen bezahlt wäre für das, was ich mache. Also das ist im Endeffekt alles meine Freizeit.
Ja.
Und ja, aber im Endeffekt eher Wort von niemandem oder irgendwas. Für mich ist das eigentlich ein spannendes Hobby, weil ich einfach in der Fotografie aufgehe und immer wieder gern zur Unterstützung da bin.
Super, alles klar. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Keep on working. Es ist einfach schön, was du machst. Und ja, ich danke für dir für das Gespräch und die letzten Worte gebühren dir.
Du, die letzten Worte, danke, dass du das initiiert hast. Absolut coole Idee. Ich bin der Meinung, dass es so viele Sachen geben hätte, wo man sicherlich noch 2-3 Stunden weiterreden hätten können.
Always welcome.
Ja, also falls du mal Lust hast, einmal wirklich dich nur auf ein einziges Thema zu konzentrieren, jederzeit gerne. Und ansonsten, ja, fällt mir jetzt nichts Konkretes ein.
Dann, also, vielen Dank.
Na, danke. Danke. Gut.